بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Heute geht es inshallah ta'ala weiter mit der Geschichte der Abbasiden, und zwar mit den unabhängigen Staaten während der Abbasidenzeit, und zwar in Nordafrika. Inshallah, ein anderes Mal reden wir über unabhängige Staaten in Ägypten und auch im Osten. Bevor wir weitermachen, aber ganz kurz, das letzte Mal haben wir über die Fatimiden gesprochen. Einen Aspekt habe ich nicht erwähnt, und zwar, dass diese eben den Geburtstag des Propheten ﷺ erfunden haben. Ja, also mehrere hundert Jahre nach der Entsendung des Propheten alayhi salatu wassalam. Und Grund dafür war, dass der Herrscher, der fatimidische Herrscher, einen Geburtstag für sich selbst und für Ali und für Al-Hassan und so weiter eingeführt hat und auch für den Propheten sallallahu alayhi wasallam. Das heißt, es ist eine Erfindung. Vorher gab es das überhaupt nicht, dass man den Geburtstag des Propheten sallallahu alayhi wasallam gefeiert hat. Kommen wir nun zu drei Dynastien zur Zeit der Abbasiden, die relativ gleichzeitig vorhanden waren. Ein paar Jahre Unterschied kann es geben, und ich werde sie so behandeln, dass wir vom Osten zum Westen hingehen in Nordafrika. Und es sind die Gebiete des heutigen Tunesiens und des heutigen Algeriens und des heutigen Marokkos. Das heißt, es gibt drei große Herrscher, und die haben tatsächlich geherrscht in diesen Gebieten. Nicht genau die Grenze wie heute, aber grob haben wir Tunesien, und das sind die Aghalibe. Dann haben wir Algerien, Ad-Dawla Rustumiyya, die Rustumiden. Das andere, das sind die Aghlabiden. Und wir haben in Marokko die Adarisa, also oder Idrisiyun, ja, also die Idrisiden. Das sind drei Herrscherfamilien, die parallel zum abbasidischen Kalifat ihre eigenen Regionen hatten und unabhängig von den Abbasiden regiert haben. Fangen wir mit dem ersten Staat an, und zwar die Aghlabiden. Hauptstadt war Al-Qayrawan. Und die Aghlabiden, deren Geschichte fängt ein bisschen vorher an, und zwar der abbasidische Kalif Abu Ja'far al-Mansur beschloss in Nordafrika, gehörte ja eigentlich zu den Abbasiden, einen Statthalter dort, einen Gouverneur dort einzusetzen, und zwar Aghlab, und das ist eben der Namensgeber dieser Dynastie. Aghlab ibn Salim al-Tamimi, dass er der Statthalter, Gouverneur dort sein soll. Und er gehörte zu den hochrangigsten Soldaten Ägyptens und wurde dort dann als Statthalter, Gouverneur eingesetzt, und er ging dann mit seinem Sohn Ibrahim. Und Ibrahim ibn Aghlab, der wird diese Dynastie gründen. Ja, also nicht sein Vater Aghlab, sondern er, Ibrahim ibn Aghlab. Dort gab es, wie auch an anderen Orten in Nordafrika, einige Gruppen der Khawarij. Die Khawarij, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer sagte, sie werden immer vorhanden sein. Sobald eine Generation vernichtet wurde, taucht eine neue Generation auf, bis die letzte zur Zeit des Dajjal auftaucht. So, das heißt, die Khawarij, die gab es immer. Und deswegen gab es auch Kriege in Nordafrika mit diesen Khawarij. Und diese Khawarij haben nun Aghlab getötet. Also bei diesem Krieg wurde dieser Gouverneur getötet. Und sein Sohn Ibrahim konnte flüchten, und zwar zur Region Azab im heutigen Algerien. Ja, also der Maghreb wird aufgeteilt im nahen Maghreb, mittleren Maghreb und entfernten Maghreb. Nahe Maghreb ist Tunesien, mittlerer ist Algerien, entfernter Maghreb ist Marokko. Also in den historischen Werken redet man vom mittleren Maghreb, vom entfernten Maghreb al-Aqsa, al-Maghreb al-Aqsa, al-Maghreb al-Adna, näher von was? Näher von der Hauptstadt der Kalifen damals, ja, eben entweder Scham oder Bagdad danach. Auf jeden Fall, al-Mansur setzte dann einen anderen ein, Umar ibn Hafs al-Muhallabi, und das war im Jahre 151 nach der Hijra. Aber da gab es auch wieder Aufstände. Er wurde dann auch getötet, sodass die Khawarij wieder al-Qayrawan eingenommen haben. Und al-Mansur übertrug dann die Statthalterschaft, Vorherrschaft, Herrschaft einem anderen, Yazid ibn Hatim. Und dieser hat dann dafür gesorgt, dass endlich mal Ruhe eintritt, und regierte 15 Jahre dort, bis er verstarb. Dann kehrte wieder Unruhe. Ja, also man hat wieder versucht, Al-Qayrawan einzunehmen, denn Al-Qayrawan war ja die Hauptstadt von Nordafrika. Deswegen war es so strategisch wichtig. Auf jeden Fall kam dann irgendwann mal und Ibrahim ibn Aghlab, und er wurde dann der Statthalter, ja, nach langem Hin und Her, und zwar in der Zeit von Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, über ihn haben wir ja schon geredet, er hat ihn nun zum Statthalter ernannt in Nordafrika, beziehungsweise in diesem Gebiet, wo Al-Qayrawan ist. Und Harun al-Rashid war beschäftigt mit den Kriegen. Wir haben ja gesagt, Harun al-Rashid hatte sehr viele Kriege geführt, die Grenzen des Reiches verteidigt. Er hatte immer zu tun mit den damaligen Byzantinern. Das heißt, er konnte sich nicht konzentrieren auf Nordafrika. Also hat er was getan. Er hat ihm gesagt, guck mal, o Ibrahim ibn Aghlab, ich verleihe dir eine Art Unabhängigkeit, aber du bist immer noch unter der Herrschaft der Abbasiden. Aber was? Du bist ein bisschen autonom, sodass die Nachfolger von deiner Familie sein können. Und kümmere dich bitte um Nordafrika. Aber du machst Dua für den abbasidischen Kalifen. Also das war gang und gäbe, auch vorher schon, ja. Das war sehr oft. Und zwar Yawm al-Jumu'ah, dass der Imam, wenn er fertig ist mit der Predigt, dass er dann Dua macht für den Herrscher. Gibt's heute noch in vielen Ländern. Und das ist man bekundet die Loyalität. Und je nachdem, wer erwähnt wird, das ist der Herrscher. Also er soll Dua machen für den abbasidischen Herrscher. Zweitens, er soll Abgaben leisten an den abbasidischen Kalifen. Aber was die Verwaltung angeht und was die Nachfolge angeht an Herrschern, das könnt ihr unter euch machen, das können deine Kinder und Enkelkinder, deine Familie sein. Das war der Deal zwischen Harun al-Rashid und Ibrahim ibn al-Aghlab. So, und dann wurde also dieses Gebiet bekannt als der Staat der Aghlabiten, also nicht ganz unabhängig, aber doch eine eigene Herrscherfamilie jetzt. Ja, und die Abbasiden hatten eigentlich nichts mehr zu melden dort, außer, wie gesagt, dass sie einige Steuern bekamen. Nun, Ibrahim ibn al-Aghlab herrschte nun in diesem Gebiet, und Tunesien, wisst ihr, ist am Mittelmeer und ist ein strategischer Punkt für die Schifffahrt. Also hat sich Ibrahim ibn al-Aghlab eingesetzt für den Ausbau der Flotte. Ja, das in diesem Gebiet die Muslime stärker vertreten sind, insbesondere weil ja die Byzantiner bzw. die Römer ein paar Kilometer weiter sind. Ja? Und das noch einmal auch für die Islamkritiker, die sagen, guckt mal, ja, die Muslime sind nach Spanien, wie wir jetzt sehen werden, sind nach Italien. Ja, das ist doch ein Angriff. Noch einmal, wenn du eine Großmacht neben dir hast, dann versuchst du, so gut es geht, diese Gefahr zu bändigen. Warum macht man NATO-Stützpunkte an Grenzen oder von Ländern, mit denen man gar nichts zu tun hat? Das ist ja heute noch so. Du kannst nicht sagen, okay, wir lassen mal, wir vertrauen. Und dann wird er dich angreifen. Das war schon immer so, es wird auch immer so bleiben. Und deswegen, das war der Grund, warum die Muslime auch ein bisschen hinausziehen mussten, weil die anderen das Gleiche gemacht hätten. Wenn die Muslime nicht dafür gesorgt hätten, dann hätten doch die anderen genauso angegriffen, weil sie es auch vorher schon getan haben. Aber dass man dann so sagt, guck mal, die Muslime sind dann nach Spanien, die Muslime sind nach Italien, ja einfach so zum Spazieren gehen. Oder weil es eine Großmacht gab, die bereits öfter angegriffen hat. Diese Flotte ermöglichte es diesem Staat der Arlabiten, Sizilien einzunehmen, Malta und die südlichen und westlichen Küsten Italiens. Im Jahr 196 nach Hijra starb Ibrahim ibn al-Aghlab und sein Sohn Ziyadatullah wurde der Herrscher. Der übergab es aber seinem Bruder Abdullah ibn Ibrahim ibn al-Aghlab, der aber 201 nach Hijra verstarb. So wurde wieder Ziyadatullah, also sein Bruder, zum Herrscher. Er war nun derjenige, der Sizilien eingenommen hat. Das heißt, sie haben Italien angegriffen und unter der Führung des Gelehrten Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat, über den haben wir schon mal geredet. Weiß jemand, wer das nochmal war? Asad ibn al-Furat ist der Schüler von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Und er war derjenige, der die malikitische Rechtsschule nach Nordafrika gebracht hat. Und er war der Lehrer von al-Imam Suhnun, der dann die Fragen, Antworten, die Asad ibn al-Furat hatte, noch einmal überarbeitet hat, bei Abdurrahman ibn al-Qasim, dem größten Schüler des Imam Malik, der dann aber in Ägypten war, so dass das Hauptwerk der malikitischen Rechtsschule überhaupt verfasst wurde, Al-Mudawwana, von Imam Suhnun. Also Imam Suhnun, auch damals in Tunesien, und Asad ibn al-Furat auch, aber Asad ibn al-Furat ist kein Tunesier, also damals hieß es ja nicht Tunesien, damals hieß es Ifriqiya, okay? Und Hauptstadt Al-Qayrawan. Auf jeden Fall, er kam dorthin, Asad ibn al-Furat. Also er ist nicht dort geboren, aber dort wurde er zum Richter und zum Gelehrten und zum General. Er war der General dieser Streitmacht, die nach Sizilien gezogen ist und ist dort auch gefallen. Und es heißt, dass er in Palermo beerdigt ist. Rahimahullahu ta'ala. Auf jeden Fall, sie führten also unter der Leitung von Asad ibn al-Furat den Feldzug nach Sizilien und ursprünglich war nur das Ziel, einfach nur diese Gegend einzunehmen, um sicher zu sein vor den Angriffen der Römer. Das war eigentlich nur das Ziel. Aber danach wurde dieses Ziel nochmal geändert und die Arlabiten sind dann noch mehr eingedrungen in das Land, bis sie nach Italien gekommen sind. Sizilien ist eine Insel, ja, also Nähe Tunesiens. Das haben sie dann eingenommen. Die Arlabiten landeten in der Stadt Mazara in Sizilien, eroberten dort die Festungen der Byzantiner, belagerten die Stadt Syrakus und dort ist er dann gefallen, Asad ibn al-Furat, rahimahullah ta'ala, auf Sizilien. Als die Soldaten das gesehen haben, ihr General, ihr Anführer ist gestorben, hatten sie umso mehr Motivation, ja, diese Gebiete zu verteidigen. Also kam es im Jahre 226 zum kompletten Besitz dieser Insel. Danach ging es weiter mit dem nächsten Herrscher, Abu al-Abbas Muhammad ibn Abi Iqal al-Aghlabi, der nächste Herrscher der Aghlabiten. Und in seiner Regierungszeit begann ein neuer Feldzug, der Italien im Jahre 231 nach Hijra zum Ziel hatte. Und zwar landeten die Muslime an der Küste von Ostia. Und dann sind sie weiter eingedrungen, bis sie kurz vor Rom waren. Also den Vatikan, den haben sie schon eingenommen. Also bis zum Vatikan sind sie gekommen. Das heißt, der Papst damals, das war Johannes der Achte, der musste dann mit den Muslimen ein Abkommen machen. Ja, er entrichtete Geld an die Muslime. Und er hat zwar um Hilfe gerufen, ja, die anderen, aber sie haben ihm nicht geholfen. Auf jeden Fall, die Muslime sind aber dann nicht weitergezogen. Sie haben gesagt, das reicht jetzt. Ja, also wie gesagt, die Muslime, die wollten jetzt nicht die ganze Welt beherrschen, ja, sondern es ging darum, dass sie ihre Grenzen sichern. Und das war, früher gab es keine Abkommen, hier deine Grenze, meine Grenze, sondern schläfst du ein bisschen, greift dich dein Gegner an. Also brauchte man sogenannte Pufferzonen, damit es gar nicht zum Angriff kommt. Aber dann haben gesagt, so ist genug jetzt. Also müssen wir jetzt nicht noch weiter nach Rom und irgendwo anders hin. Auf jeden Fall, im Jahre 256 nach Hijra haben sie dann die Stadt Rom erreicht, ja, aber wie gesagt nicht eingenommen. Der Papst zahlte Tributleistungen von 25.000 Silbermünzen an die Aghlabiten und diese Zeit war dann eine Zeit, in der dieses Gebiet der Aghlabiten eben florierte, weil auch sie die Schifffahrt beherrschten dann. Also alle Schiffsrouten und so weiter. Wer war derjenige, der das beherrschte? Das waren damals die Muslime. Und diese maritime Vorherrschaft, ja, die Byzantiner hatten das und die Muslime haben das dann übernommen. Wie ging es dann weiter? Nun, danach, wie jede Herrschaft irgendwann mal auch wieder runtergeht, kam es zum Streit unter den Anhängern dieser Familie. Und das ist immer wieder so, wenn die Herrscherfamilie zerstritten ist, ist sie eine leichte Beute. Und wann war das? Das war dann, als Ubaydullah al-Mahdi, über den haben wir das letzte Mal gesprochen, der die Fatimidenherrschaft gegründete. Als er kam, hat er die Aghlabiten dann besiegt. Also wir reden hier über die Zeit vor den Fatimiden. Also letzte Woche haben wir über die Fatimiden gesprochen, jetzt machen wir nochmal einen Schritt zurück. Welche anderen Dynastien waren dort? Und also jetzt schon, die Fatimiden haben alle drei Dynastien besiegt. Alle drei, die wir heute besprechen. Im Jahre 296 nach Hijra wurden sie also gestürzt, die Aghlabiten. Und also das war eine Dynastie, die herrschte um die 100 Jahre. Sie war also nicht ganz unabhängig von den Abbasiden, aber schon relativ autonom. Kommen wir zur nächsten Herrscherfamilie, und zwar im Gebiet des heutigen Algeriens. Und zwar die Rustumiden, bezogen auf Rustum. Ja, auf Deutsch sagt man auch die Rustamiden. Ja, Rustum heißt er, und zwar Abdurrahman ibn Rustum. Dieser Abdurrahman ibn Rustum, der Begründer des Staates der Herrschaft der Rustumiyun, ja, also die Rustumiden, gehörte zu einer Gruppe der Khawarij, über die wir auch bereits geredet haben, das waren die Ibadiyya, die Ibaditen. Die Ibaditen unterscheiden sich von den anderen Khawarij, dass sie die Muslime, die sie zu Kuffar erklären, das ist ja der gemeinsame Nenner bei den Khawarij, dass sie einen Muslim zum Kafir erklären. Und der Unterschied ist, dass die Ibaditen sagen, aber wir werden nichts gegen sie tun. Sie kämpfen nicht. Sie sagen, er ist zwar ein Kafir, aber wir bekämpfen ihn nicht. Yawm al-Qiyamah wird er für immer in der Hölle sein. Er ist ja ein Kafir geworden. Aufgrund einer Sünde, also das ist ja der Fehler, aufgrund oder allgemein auf unbegründete Art und Weise. Aber der Unterschied zu den anderen Khawarij ist, dass die anderen Khawarij dann auch kämpfen und töten. Die Ibaditen sagen nein. Die Ibaditen, Ibadiyya, gibt es heute noch in Oman und auch in Nordafrika aus diesem Grund. Denn die Ibadiyya hatten ja bereits schon existiert zur Zeit von den Umayyaden und vorher natürlich, ja, also, aber ich meine so als Herrschaft, ja, aber im Osten. Und es gab immer Konflikte mit den Umayyaden, auch mit den Abbasiden, also sind sie geflüchtet nach Nordafrika. Warum? Weil das eben so weit entfernt ist von Bagdad, der Hauptstadt der Abbasiden, oder auch von Hisham, Hauptstadt der Umayyaden. Das heißt, die Herrscher, ob Umayyaden oder Abbasiden, werden jetzt nicht so viel Truppen schicken und sich dann ohne Truppen lassen. Das war so der strategische Aspekt, weswegen die Ibadiyya nach Nordafrika gezogen sind. Dann hatten sie relativ Ruhe. So, diese Ibadiyya kamen nun in diese Region und im Jahr 140 nach der Hijra leisteten die Ibadiyya in Nordafrika den Treueeid an Abu al-Khattab Abdul A'la ibn As-Samh al-Ma'arifi. Damals war er noch in der Gegend heute, wo Libyen ist. Aber es ging weiter, ja, Tripolis und so weiter, ja, oder Tripoli, Tripolis, Tripoli? Bitte? Mit S, okay. Auf jeden Fall, Tarabuls eben auf Arabisch, ja. Dann ging es weiter, Qayrawan, Barqa und so weiter. Ja, also sie haben immer mehr Gebiete eingenommen, Richtung hin zu Algerien. Abu al-Khattab wählte Abdurrahman ibn Rustum als Richter, zum Richter. Und in der Zeit ging es wieder immer mehr rein nach Algerien. Und es kam zu Kriegen zwischen den Abbasiden und den Ibaditen. Und die Abbasiden haben dann mal verloren. Und der Kalif Abu Ja'far al-Mansur entsandte daraufhin eine weitere Armee und diesmal benutzte er die Aghlabiten, dass sie gegen diese Ibadiyya kämpfen. Und die Aghlabiten besiegten die Ibaditen und töteten den Anführer Abu al-Khattab. Und nach dieser Niederlage war Abdurrahman ibn Rustum ist er geflüchtet. Er wollte ihm zwar helfen, aber er ist dann geflüchtet. Und zwar in eine Stadt, Tahart oder Tiaret. Also, heutiges Algerien gibt's eine Stadt Tiaret. Und nebendran, ein paar Kilometer, ist diese Stadt gewesen, Tahart, Hochburg der Ibadiyya und Hauptstadt der Rustumiden, ja, der Rustumiyun dann. Also, er ging dann, Abdurrahman ibn Rustum, nach Algerien und im Jahr 160 gründete er dann dort den Rustumidenstaat. Bedeutet was? Also, die Menschen dort haben ihm die Treue geschworen, dass er der Herrscher ist und dass sie eben ihm Loyalität zeigen. Der Ursprung von Abdurrahman ibn Rustum ist persisch. Also er kam aus Persien. Einige sagen, wie Ibn Khaldun, rahimahullah ta'ala, dass er ein Nachfahre der persischen Befehlshaber war, ja, also der persischen Anführer. Andere sagten, nein, es war zwar ein Perser, aber jetzt kein Nachfahre von irgendeinem General. Wie dem auch sei, sicher ist, er war persischer Herkunft. Die danach aber den Islam angenommen haben. Als er nun der Herrscher wurde, hat er diese Stadt aufgebaut. Und die Stadt ist so, dass in der Mitte zuerst die Moschee ist und um drumherum wurden dann die Häuser gebaut. Diese Stadt nun, die Rustumiden, die hatten natürlich jetzt ein Problem mit ihrem Nachbarn, die Aghlabiten, weil die sind ja Abbasiden, also loyal zu den Abbasiden. Auf der anderen Seite, Marokko, damals waren die Adarisa und das waren Schiiten, also jetzt keine Zwölfer-Imamiten, wie wir gleich sehen werden, sondern es waren Nachfolger von Ali radiallahu an. Und diese hatten auch keine guten Beziehungen zu den Rustumiten. Aber sie hatten eine gute Beziehung zu den Umayyaden in Andalusien. Wir haben ja darüber auch gesprochen. Als die Umayyaden gefallen sind und die Abbasiden dann jeden Umayyaden verfolgt haben, ist ja einer geflüchtet. Und zwar Abdurrahman al-Dakhil. Abdurrahman al-Dakhil ist dann geflüchtet nach Andalusien, wo er dort die Umayyaden-Herrschaft gegründet hat. So auf dem Weg haben die Rustumiden ihm Schutz gewährt. Also er hat bei den Ibaditen dort damals Schutz bekommen. Sie haben ihn aufbewahrt, sie haben ihn nicht verkauft an die Abbaside. Und das hat die Beziehung zu den Umayyaden in Andalusien unterstützt. Denn das Problem der Umayyaden in Andalusien war, dass sie keine Route hatten zu den islamischen Gebieten. Weil Marokko waren diese Adarisa und die waren Erzfeinde der Umayyaden. Und auf der anderen Seite die Araliba, die waren loyal zu den Abbasiden, Erzfeinde der Umayyaden. Der einzige Weg, um an Proviant zu kommen, weil die Franken, die werden bestimmt nicht die Andalusier jetzt mit Essen und Trinken, also Trinken hat man ja, aber wichtige Aspekte beliefern. Und dann bist du ja abgeschottet. Aber es gab eine Handelsroute zwischen den Rustumiden, heutiges Algerien, und den Umayyaden in heutigem Spanien, eben Andalusien. Diese Beziehung wurde aufrecht erhalten. Abdurrahman ibn Rustum verbündete sich aber mit dem Staat der Banu Midrar. Das war auch eine Form der Kharidiyya, und zwar nennt man die Sufriyya, also eine Form der Kharidiyya, und die waren im Süden Marokkos, also im südlichen Teil. Die Adarisa waren nördlich in Marokko. Und da gab es also eine Beziehung, und zwar in Sijil Masa, ja, im Süden Marokkos waren die, und da wurde eben die Beziehung noch einmal stärker durch eine Ehe. Und zwar einer von den, also von den Anhängern der Rustumiten eine Frau geheiratet, eben Arwa bint Abdurrahman ibn Rustum, also andersrum, einer von den Leuten aus den Midrariden, ja, also im Süden Marokkos, hat die Tochter von Abdurrahman ibn Rustum geheiratet, damit die Beziehung zwischen beiden umso stärker wird. Dann 168 nach der Hijra verstarb Abdurrahman ibn Rustum und danach ging es weiter mit dem Vertreter. Die Ibadiyya haben nun eine Grundregel. Und zwar, dass der Herrscher nicht vererbt wird. Also die Herrschaft wird nicht vererbt. Aber er hat gesagt, wir wählen 7 Leute aus. hat das übernommen von Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu hat ja gesagt, guckt sieben Leute und wählt einen davon. Dann hat er gesagt, okay, wir machen das genauso, sieben Leute, aber mein Sohn ist dabei. Umar hat das nicht so getan. Umar radiallahu anhu, als er gesagt hat, sucht sieben aus, aber nicht meinen Sohn. Der hat jetzt gesagt, sucht sieben aus, einer von denen, mein Sohn, und er hieß Abdul Wahhab ibn Abdurrahman. Nun, die Leute haben ihn gewählt. Das Problem war aber, es hat einigen nicht gepasst. Und seitdem begann der Untergang der Rustumiten. Immer, immer, wenn es zu Streit kommt, zu Konflikten kommt. Diese Ablehnenden wurden dann bezeichnet, Nakkariya, die Leugner. Warum? Weil sie es nicht anerkannt haben. Also kam es zu Kämpfen untereinander. Und wer war wieder da? Die Fatimiden. Und zack, haben sie auch dieses Gebiet eingenommen. Vorher, also um zu sehen, was für Zustände es waren, zwei Söhne von einem der Herrscherfamilie, von Abu Yaqdan, töteten ihren Onkel, um ihren Vater einzusetzen. Ja, also solche Verhältnisse gab es dann. Und das hat ja den anderen auch nicht gepasst. Also gab es weiter diese Konflikte und gesagt, die Fatimiten hatten dann ein leichtes Spiel, denn man ist nicht vereint. Also haben sie auch dieses Gebiet dann eingenommen. Dann kommen wir zur dritten Herrschaftsfamilie, und zwar die Idrisiden oder Adarisa oder Idrisiyun kann man auch sagen. Und zwar Idris, der Begründer, Idris ibn Abdillah, ist von der Abstammung des Propheten alayhi salatu wassalam. Also ein Alawi, also nicht Alevite, ja, also nicht diese Aleviten, die heutzutage, so ein Alawi bedeutet, so wie du sagst, ein Abbasi, also Enkelkind von Abbas radiallahu anhu, Umawi, ja, von Umayya, Großvater der Umayyaden eben, ein Alawi. Deswegen einige sagen die Aliden, ja, so wie Abbasiden, die Aliden, also die Nachfolger von Ali radiallahu anhu. Auf jeden Fall, er ist geflüchtet, als es, das hatte ich ja erwähnt auch, es gab, als die Abbasiden an die Macht kamen, gab es einige Nachfolger von Ali radiallahu anhu, die gesagt haben, wir haben mehr Anrecht, wir sind näher zum Propheten alayhi salatu wassalam, denn wir sind Nachfahren der Enkelkinder des Propheten alayhi salatu wassalam, aber die anderen sind Nachfahren des Onkels des Propheten alayhi salatu wassalam. Also gab es Aufstände, aber die Abbasiden haben diese Aufstände vernichtet. So, während diese Aufstände vernichtet wurden, ist Idris geflüchtet nach Marokko. So, als er dann dort in Marokko angekommen ist, hat er die Amazir dort vorgefunden. Und zwar ein Stamm der Auraba. Ja, Auraba, also nicht Europäer, ja, aber Auraba, ja, ein Stamm, ein Amazir-Stamm. Und er hat ihnen gesagt, ich bin ein Nachfahre des Propheten, alayhi salatu wassalam, und sie ehrten natürlich den Propheten, sallallahu alayhi wasallam, und die Nachfolger und Nachfahren von ihm. Also haben sie ihm den Treueeid geleistet. Haben gesagt, okay, du bist unser Anführer. Das zeigt, wie sehr sie den Islam geliebt haben. Also haben das natürlich gemacht. Sie selbst hätten auch einen Anführer nennen können. Aber sie haben gesagt, nein, du bist von der Abstammung des Propheten, alayhi salatu wassalam. Auf jeden Fall, es kam zu Kriegen immer wieder. Ja, auf jeden Fall, die Abbasiden wollten ja auch das unterbinden, aber das hat natürlich nicht geklappt. Und zwar ging es dann weiter, dass Idris dann die Herrschaft hatte und den Islam verbreitet hat. Also nicht ganz Marokko war muslimisch. Ja? Aber er sorgte dafür, dass der Islam sich umso mehr verbreitet hat in Marokko. Und zwar ging er zu den Stämmen in, also entschuldigt, wenn ich es jetzt falsch ausspreche, ja, also ich kann jetzt nicht alle marokkanischen Städte aussprechen, ja, also in der Region Temesne oder so, kennt Sie jemand das? Also hier geht's in Richtung Zentralmarokko, ja. Auf jeden Fall hat er dort einige Städte eingenommen und Richtung Westen Marokkos bis zum Atlantischen Ozean, also bis zur Grenze, hat er Städte eingenommen und Tlemcen in Algerien, also von Tlemcen bis zum Atlantik, das war sein Herrschaftsgebiet. In dieser Zeit war der abbasidische Kalif Harun al-Rashid. Und er hat nochmal versucht, aber es hat nicht geklappt. Und im Jahre 177 nach der Hijra starb Idris vergiftet. Es heißt, es waren vielleicht die Abbasiden, Allahu a'lam, kann sein. Da starb Idris und sein Sohn sollte der Nachfolger sein, Idris der Zweite, nur es war ein Kind, also der war gar nicht ungeboren, ja, also noch ungeboren. Also hat ein anderer das übernommen, einer, der hieß Rashid, ja, er war dann der Herrscher, übergangsweise. Auch dieser wurde dann ermordet. Irgendwann wurde Idris so alt, dass er eben regieren konnte, und zwar im Jahre 192 nach der Hijra, also ungefähr 808 christlicher Zeitrechnung. Viele kamen dann nach Marokko. Also das war auch ein Grund, warum viele dann auch Arabisch gelernt haben. Also viele Araber kamen, entweder von Andalusien sind sie nach Marokko oder von anderen Gebieten. Und etwas Besonderes war dort, und zwar Idris ging dann weg von dem Gebiet, und zwar Walila hieß das Gebiet, ja, wo er war, und er gründete eine besondere Stadt in Marokko. Welche? Ich glaube, ich habe es gehört. Fes, genau, die Stadt Fes hat er gegründet. Und in Fes gibt es eine besondere Moschee, und zwar die erste Universität überhaupt. Und zwar die Moschee der Qarawiyyin. Diese Moschee wurde gebaut von einer Tunesierin. Und zwar Fatima, die Tochter von einem Händler. Ja? Und zwar heißt er Muhammad Al-Fihri. Al-Fihri, also ein Nachfahre von Uqba ibn Nafi. Also sie ist eine Enkeltochter von Uqba ibn Nafi. Die sind nach Marokko gezogen und sie waren sehr wohlhabend. Also hat Fatima al-Fihriya, ja, hat sie dann beschlossen, die Moschee zu bauen mit ihrem eigenen Geld, al-Qarawiyyin. Und das war eben zu dieser Zeit, im Jahre ungefähr also 197, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall in dieser Zeit der Adarisa wurde Fes gegründet. Auch in dieser Zeit wurde die Qarawiyyin Moschee gegründet und dort wurde die erste Universität überhaupt gegründet. Ja, also Unterrichte systematisch und so weiter, das gab es zuallererst in dieser Moschee, Al-Qarawiyyin-Moschee. Dann ging es weiter mit den Feldzügen in den Amazigh-Gebieten, ja, also in dieser damaligen Zeit. Und zwar gegen dem Stamm der Masmuda, ja, Masmudi gibt's ja auch, ja, Nachname, und dann haben sie Gebiete erobert wie Nafis, Armat. Armat ist in der Nähe von Marrakesch. Also all diese Gebiete wurden dann erobert und die Menschen haben natürlich dann den Islam angenommen. Aber diese Adarisa sind einer der Gründe, wie der Islam sich noch weiter verbreitet hat in Marokko. Danach hat er auch gegen die Khawarij gekämpft. Wie gesagt, also in der islamischen Geschichte, nur ich habe das nicht immer erwähnt, hörst du immer die Khawarij, also die waren immer da. Also es gab keine Zeit, wo die nicht da waren. Die waren immer da, haben immer Kriege geführt, nur es wäre wirklich lang, jedes Mal ihre Kriege aufzulisten. Ja, deswegen habe ich das nicht erwähnt. Ja, aber ansonsten, ihr könnt euch immer sicher sein, egal wer an der Macht war, die Khawarij waren immer da, um sie zu bekämpfen. Idris der Zweite verstarb dann im Jahre 213 nach der Hijra. Anscheinend, es heißt, er hat sich verschluckt. Und zwar durch eine Traube. Allahu a'lam, kann sein. Sein Sohn Muhammad übernahm dann die Herrschaft. Und hier hat er eine Entscheidung gefällt, die fatal war. Und zwar, und überlegt euch mal, wer diese Entscheidung auch gefällt hat. So eine ähnliche. Und zwar, seine Großmutter, Kenza hieß sie, hat ihm gesagt, guck mal, du hast Brüder. Und deswegen, wie wär's, wenn ihr eure Herrschaft aufteilt? Jeder bekommt ein Gebiet. Also hat das getan. Er dachte, das ist eine gute Idee. Ich will nicht alleine herrschen. Ich habe Brüder. Also kriegen die auch Gebiet. Das Problem war aber, dass einige mehr haben wollten. Also kam es zu den Konflikten und zu Kriegen unter diesen Brüdern, so dass eben durch diese Bruderkriege auch er gestorben ist im Jahre 221 und damit kamen dann war der Abgang dieser Herrschaft. Und wer hat davon profitiert wieder? Die Fatimiden, die Ubaidiyun. Die haben also, ihr müsst euch vorstellen, Nordafrika eingenommen. Diese Ismailiyya, also eine der derbsten Formen der Schiiten. Ja, die haben alles eingenommen. Aber Alhamdulillah, wir haben ja gesehen und werden noch sehen, inshallah ta'ala, dass sie dann eben spätestens durch Salah ad-Din al-Ayyubi auch besiegt wurde. Wer hatte diese Idee auch? Aufteilen, die Herrschaft? Wer kann sich erinnern? Harun al-Rashid. Er hat gesagt, seine beiden Söhne sollen die Herrschaft aufteilen. Ja, und was passiert? Der eine Bruder hat den anderen getötet. Ja, klappt leider nicht. Ja. Und deswegen ist es ja auch islamisch eigentlich so, dass es einen Anführer gibt. Diese Doppelspitze, also das geht nicht gut. Ja, also einer muss dann am Ende die Entscheidung haben. Ja, aber dass du sagst, okay, ich teile gleichermaßen, hat jeder, es gibt keinen, der endgültig entscheidet. Also historisch gesehen hat das nicht geklappt. Und ja, damit fiel auch diese Dynastie im Jahre 313 nach Hijra, also ungefähr 926 nach Hijra, gegen den Statthalter der Fatimiden, Musa ibn Abi al-Afiyah, und die Idrisiden sind dann, wurden dann besiegt. Und man kann ja, man hört diese Nachnamen immer noch, Idrisi, ja, muss jetzt nicht sein, dass er unbedingt jetzt ein Nachfahre, aber diese Nachnamen in Nordafrika, die man hört, sind heute noch vorhanden, ja? Also diese Enkelkinder dieser Leute. Und Idrisi wäre dann auch ein Schrif. Was ist Schrif? Also ein Nachfahre des Propheten, alayhi salatu wassalam. Wenn du hörst Alawi zum Beispiel als Nachname, ist es möglich, muss nicht sein. Es gab auch andere, die haben sich diese Nachnamen gekauft. Ja? Also das gibt's auch, ja. So, ab heute nennt ihr mich alle Idrisi, ab heute nennt mich alle Alawi. Ja? Aber das heißt nicht, dass jeder es gekauft hat. Nee, das gibt's wirklich. Also Enkelkinder des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gibt's immer noch, gibt's heute noch. Also diese Namen, anhand dieser Namen, das ist so ein Indikator dafür, dass es diese Linie ist, Enkelkinder des Propheten, alaihi salatu wassalam. Es gab natürlich noch kleinere Herrscherfamilien, aber das sind so die größeren. Also wir beziehen uns nur auf die größeren, damit wir nicht so viele, also ansonsten können wir ja nie weiterkommen. Ja. Inshallah ta'ala, das nächste Mal werden wir uns zwei große Herrscherfamilien anschauen, die Ägypten regiert haben, dann Herrscherfamilien, inshallah ta'ala, die Osten regiert haben, Regionen wie Afghanistan und so weiter und so fort, während der Zeit der Abbasiden. Hier abschließend noch ein Aspekt. Und zwar, wir sehen also aus der Geschichte der Muslime, es gab schon sehr oft mehrere Länder. Weil einige denken, das, was wir heute erleben, dass es so viele muslimische Länder gibt, sowas gab es nie. Es gab immer einen Kalifen und alle Muslime waren unter diesem Kalifen. Mit Untergang der Umayyaden hat das aufgehört. Das war's dann. Also seitdem es die Abbasiden gibt, gibt es nicht nur ein Land. Umayyaden in Andalusien waren die ersten, die sich getrennt haben von den Abbasiden. Und dann ging's los. Die Araliber, Sunniten, haben sich auch getrennt. Und jetzt gab es Gelehrte, wie Asad ibn al-Furat, ein Riesengelehrter. Und er hat gedient diesem Land. Der hat nicht gesagt, nee, Sekunde mal, da ist der Kalif, ich diene euch nicht, wie ihr seid unabhängig, nee, das mache ich nicht. Oder in Andalusien. Und das zeigt noch einmal, dein Lebensziel ist nicht, das Kalifat zu gründen, sondern das Kalifat ist nur Mittel, damit die Bedürfnisse der Muslime geschützt werden. Und noch einmal, ob es jetzt eine Union muslimischer Länder ist, ob sie voneinander unabhängig sind oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich, das Allerschönste wäre die Vereinten Nationen der Muslime. Okay, sehr schön, Alhamdulillah. So wie die EU zum Beispiel. Es sind verschiedene Länder, aber sie sind vereint. Oder von mir aus die Vereinten Staaten in Amerika. Das sind ja Staaten, oder nicht? Aber sie haben sich vereint. Bitteschön, das kann man auch machen. Wie du es nennst, am Ende ist egal. Aber dass du denkst, der Sinn deines Lebens ist, so ein Staat zu etablieren, das ist nicht, warum Allah uns erschaffen hat. Ist dieser Staat da? Alhamdulillah. Ist er nicht da? Auch Alhamdulillah. Leb du als Muslim. Kümmer dich um den Islam. Asad ibn al-Furat hat nicht gesagt, nee, guck mal, diese Aghlabiten, Al-Ghaliba, und die sind jetzt nicht richtig mit den Abbasiyin. Das ist nur so Scheinloyalität, aber eigentlich waren sie ja unabhängig. Ja? Das ist nur Dua machen, herrlich. Ja, und jetzt? Aber die Minister wurden nicht von ihnen ernannt. Sie haben nichts zu tun eigentlich mit den Abbasiden. Hat er dann gesagt, nein, das geht nicht. Und wisst ihr was? Wir unterrichten gar nichts mehr. Wie heute diese Fraktion, die jedes Mal vom Kalifat redet. Sie sagt, das ist unnötig, Durus und Da'wa und was weiß ich was. So haben die Gelehrten nicht gelebt. Also, wichtig ist, dass wir die Menschen aufrufen zum Islam, dass sie zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Unter welcher Führung? Das ist gehupst wie gesprungen. Hauptsache, du machst deinen Job, du erledigst deinen Job, du klärst auf über Allah subhanahu wa ta'ala, du rufst auf die Menschen. Asad ibn al-Furat hat die Grenzen der Muslime verteidigt, aber nicht unter der Herrschaft der Abbasiden, also nicht unter der Leitung der Abbasiden, sondern unter der Leitung der Araliber. Das ist doch kein Problem. Und das gab es, wie gesagt, in allen Dynastien, dass die Gelehrten eben weiterhin ihr Wissen vermittelt haben, weiterhin sich eingesetzt haben für den Islam. Also das ist eine Lehre aus dieser Epoche in der Geschichte der Muslime. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime vereinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime zurückführen zu Allah jalla wa ala, sodass sie gottesfürchtig, reumütig sind, rechtschaffene Diener werden. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.